Nächsten Sonntag ist auch wieder Gottesdienst, aber nicht früh, sondern 15:30 Uhr. Ihr habt es vielleicht schon gesehen. 15:30 Uhr nächsten Sonntag Weihnachtsgottesdienst. Und das wird richtig schön werden. Und wir werden Jesus feiern. Wir werden seine Geburt feiern. Es ist eine Geburtstagsparty für Jesus. Amen. Geburtstagsparty für Jesus. Kleingruppe werden wir am Donnerstag nicht haben. Also Donnerstag keine Kleingruppe fällt aus. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Gut. Dann gibt es noch viele andere Informationen, die ihr jetzt nicht von mir bekommt, sondern ich werde demnächst mal wieder ein Video machen, wo ich das dann alles mit reinpacke. Und wer noch nicht in unserer Facebook-Gemeindegruppe ist und aber auf Facebook ist, sagt mir bitte Bescheid. Wir fügen euch sehr, sehr gerne dorthin zu. Warum gibt es uns? Warum gibt es uns? Warum gibt es dich? Warum gibt es mich? Wir sind nicht ein Produkt des Zufalls, sondern du bist hier auf dieser Erde, weil Gott dich wollte. Und Gott wollte kein Spielzeug. Gott wollte kein Puppentheater, kein Marionettentheater. Gott ist ein großer Gott, ein gewaltiger Gott, ein souveräner Gott. Und wenn er ein Puppentheater wollte, hätte er ein Puppentheater machen können. Und wir wären alles Marionetten. Ja, und er zieht am Faden und wir bewegen uns. Aber das hat er nicht gemacht, weil er das nicht wollte, sondern er wollte gegenüber. Lasst uns Menschen machen in unserem Bild. Das ist die erste Stelle, wo der Mensch erwähnt wird in der Bibel. Das erste, was über den Menschen gesagt wird, kommt aus dem Mund Gottes und Gott sagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Ein Gegenüber. Ja. So, das heißt, wir sind dazu geschaffen, wir sind dazu gemacht, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist der Sinn unserer Existenz. Das ist das, worin wir Erfüllung finden. Das ist das, worin sich unser Leben erfüllt. Ihn zu kennen, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Diese Gemeinschaft ist zerbrochen durch Sünde. Wir kennen die ganze Geschichte. Und deswegen ist Jesus gekommen, um diese Gemeinschaft wiederherzustellen, um uns zurückzubringen zum Vater. Nächstes Wochenende feiern wir Weihnachten. Jesus ist auf diese Erde gekommen, nicht um eine Religion zu stiften, nicht um einfach nur ein guter Mensch zu sein, sondern Jesus ist gekommen, um uns zum Vater zurückzubringen. Durch ihn können wir Gemeinschaft haben mit dem Vater, weil wir durch ihn Vergebung haben können von all unserer Sünde, von all unserer Schuld. So, wir sind dazu geschaffen, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und diese Beziehung drückt sich aus durch Gemeinschaft, durch Nähe, durch Zusammensein. Und eine Gemeinschaft, eine Beziehung ist mehr als nur Händchen halten und tief in die Augen schauen. Ja, wir alle wissen, solche Zeiten gibt es auch. Und ich hatte solche Zeiten auch mit meiner wunderbaren Frau Simone. Und ab und zu haben wir solche Zeiten immer noch. Aber das ist nicht alles. Einer der wichtigsten Ausdrücke unserer Beziehung ist Kommunikation. Kommunikation. Gott möchte mit uns kommunizieren. Gott ist ein redender Gott. Und wenn Gott zu uns redet, empfangen wir nicht nur Information. Denn wir sind nicht einfach nur ein Verstand, sondern die Bibel sagt, dass wir ein Geist sind. Ein geistliches Wesen. Und Gott redet zu uns, kommuniziert mit uns auf dieser Ebene. Matthäus Evangelium Kapitel 4, Vers 4. Matthäus 4, Vers 4. Wir sprechen über Kommunikation. Kommunikation, die notwendig ist, durch die sich unsere Gemeinschaft mit Gott, unsere Beziehung mit Gott ausdrückt. Matthäus 4, Vers 4. Er aber antwortete, Jesus redet hier. Jesus, er antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das in dem Buch Gottes steht. Oh, Moment, das steht nicht hier. Sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Gott ist ein redender Gott. Gott ist ein redender Gott. Was ist das Wort Gottes? Das Wort Gottes ist nicht nur ein Buch. Das Wort Gottes ist eine Stimme. Und wir müssen nicht komisch werden. Wir müssen nicht komisch werden. Wenn du anfängst, Stimmen zu hören, die dir Sachen sagen, die nicht mit dem übereinstimmen, was in diesem Buch steht, dann werde ich sehr, sehr, sehr besorgt um dich. Gott redet zu uns durch das Buch. Wir können seine Stimme hören, wir können seinen Reden erleben durch das Buch. Es ist mehr als einfach nur intellektuelle Information. Jesus sagt, wir leben von den Worten, die wir von Gott empfangen. Ein befreundeter Pastor, der inzwischen viele Jahre im Dienst ist, erzählte mal, dass er früher ja einfach ein ziemlich wildes, sündiges Leben in der Welt geführt hat. Und er war Rockmusiker. Und er war ein ziemlich guter und ziemlich populärer Rockmusiker. Er hat mit Leuten zusammengespielt. Wenn ich die Namen sagen würde, würdet ihr alle kennen. Die Älteren, die Jüngeren nicht. Okay. Und dann hat er eine Begegnung mit Gott gehabt. Und er hat Jesus sein Leben gegeben. Er hat nicht nur Vergebung für seine Schuld empfangen, sondern er hat gesagt, Jesus, komm du in mein Leben und sei du mein Herr. Mein Leben gehört dir ab jetzt. Und er sagte, und dann war ich so voller Leben. Und die Gegenwart Gottes war so in mir. Und ich habe meine Bibel aufgeschlagen und ich habe angefangen zu lesen, im Johannesevangelium, an dem gleichen Abend. Und ich konnte nicht aufhören. Denn alles, was ich gelesen habe, war so lebendig für mich. Jedes Wort, jede Zeile, jeder Vers hat mich angesprochen. Jede Stelle war, als ob es direkt für mich geschrieben worden wäre. Und wisst ihr, was er sagte in dem Moment? Er sagte, oh, irgendjemand muss neue Seiten zwischen die Deckel meiner Bibel gemacht haben. Denn er hatte früher schon die Bibel gelesen. Und es war tot. Und es war trocken. Und es war langweilig für ihn. Und er hat nichts davon verstanden. Aber als das Leben Gottes in ihn hineinkam, da wurde das Buch plötzlich lebendig. Und plötzlich redete Gott durch das Buch zu ihm. Er war so begeistert, er sagt, in dieser Nacht konnte ich kein Auge zutun. Ich habe das ganze Johannesevangelium durchgelesen. Ja. Manche Christen, die 30 Jahre Christen, sagen, boah, das ganze Johannesevangelium in einem Ritt, das geht ja überhaupt nicht, das ist ja viel zu viel. Niemand hat ihm das gesagt, dass er das tun soll. Niemand hat ihm gesagt, dass er das tun muss. Da war einfach Hunger. Hunger. Und er hat gemerkt, wie Gott zu ihm geredet hat. Jesus vergleicht das Wort Gottes mit natürlicher Nahrung. Das Wort Gottes hat für unser Leben die gleiche Bedeutung wie natürliche irdische Nahrung. Wir brauchen natürliche Nahrung für unseren äußeren Menschen, für unseren Körper, damit unser Körper richtig funktionieren kann. Und Jesus sagt, das reicht aber nicht, sondern wir leben von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Unser Geist, unser Herz, unser innerer Mensch braucht genauso Nahrung. Und ich habe es das letzte Mal gesagt und ich werde es immer wieder sagen. Viele Christen füttern ihrem Körper 3 warme Mahlzeiten am Tag und ihrem Geist 1 kalten Snack pro Woche. Und wenn wir so leben, dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir geistlich nicht heranwachsen. Geistliches Wachstum, geistliche Reife ist nicht eine Frage der Zeit. Ja? Es gibt Leute, die denken, sie sind geistlich reif und geistlich herangewachsen, weil sie schon 30 Jahre zur Gemeinde gehören. Aber das Traurige ist, in der Gemeinde gibt es 30 Jahre alte Babys. Leute, die nicht geistlich reif sind, die nie ihre persönliche Beziehung zu Gott entwickelt haben, die nie diese Kommunikation entwickelt haben. Genauso wie wir unsere natürliche Nahrungsaufnahme planen, wie wir dafür einkaufen, wie wir dafür Zeit einplanen, wie wir das organisieren, genauso sollten wir regelmäßige Zeiten der geistlichen Nahrungsaufnahme planen. Kann irgendjemand Amen dazu sagen? Und wir brauchen den Heiligen Geist dafür, ihr Lieben. Es reicht nicht, wenn wir mit unserem Kopf daran gehen. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes. 2. Korinther Kapitel 3, Vers 6 heißt es, der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Der Buchstabe allein bewirkt nichts. Aber wenn der Geist den Buchstaben lebendig macht, dann sind wir verbunden mit dem Himmel. Dann ist es, als ob ein Stecker in die Steckdose gesteckt ist und der Strom fließt. Wenn der Geist den Buchstaben lebendig macht, das ist, was wir wollen. Das ist, was wir brauchen. Darauf vertraue ich, wenn ich Sonntag für Sonntag hier stehe und euch das Wort Gottes verkündige. Ich vertraue darauf, dass während ich das Evangelium predige, während ich das Wort predige, dass der Geist den Buchstaben lebendig macht. Wir sollten gemeinsam darauf vertrauen, vom Himmel zu hören. Jesus selbst sagt im Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 63, der Geist aber ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Das Fleisch, das sind unsere Anstrengungen, unsere Bemühungen, unabhängig von Gott. Wo wir denken, dass wir etwas tun können, dass wir etwas hervorbringen können, dass wir Gott beeindrucken könnten, dass wir uns bei Gott etwas verdienen könnten. Oh, ich habe heute 3 Kapitel in der Bibel gelesen und ich habe eine halbe Stunde gebetet. Nun Gott, du musst mich jetzt segnen. Weißt du, und dann werden wir nicht gesegnet und wir denken, oh, wir müssen noch mehr Kapitel lesen, wir müssen noch länger beten, wir müssen noch mehr machen. Aber wir werden nicht gesegnet aufgrund unserer Leistungen, sondern wir werden gesegnet aufgrund der Gnade Gottes. Amen. Die Gnade Gottes ist die Grundlage für den Segen. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Es ist mehr als nur eine Idee, es ist mehr als nur ein Gedanke. Wir brauchen den Heiligen Geist. Johannes 14, Vers 26. Seid ihr bei mir? Johannes 14, Vers 26. An dieser Stelle redet Jesus über den Heiligen Geist. Jesus redet über den Heiligen Geist. Und er sagt Folgendes. Der Beistand aber. Jesus hat einen speziellen Namen für den Heiligen Geist. Er nennt ihn den Beistand. Dieses Wort bedeutet Helfer, Beistand, Kraftgeber. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist ist in uns und er wird uns alles lehren. Schau, das ist eine Verheißung. Das ist ein Versprechen. Das ist eine Stelle, die du dir rot markieren kannst. Ich empfehle dir, diese Stelle aufzuschreiben auf einen kleinen Zettel und ihr als Lesezeichen in deine Bibel zu machen. Und jedes Mal, wenn du deine Bibel aufschlägst, liest du als erstes diesen Vers und sagst, Jesus, du hast verheißen, dass dein Heiliger Geist mich alles lehren würde. Während ich mich jetzt in das Wort vertiefe, Heiliger Geist, bitte komm und lehre mich. Öffne meine Augen. Lass mich verstehen. Lass mich erkennen. Lass mich hören. Deine Stimme. Rede du zu mir durch dein Wort. Amen. Er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ihr Lieben, da ist ein Geheimnis drin. Da ist ein Geheimnis drin. Denn es gibt diese Momente, es gibt diese Zeiten. Wir lesen, wir lesen, wir lesen. Und es gibt Stellen, die sind uns im Moment nicht so lebendig. Die sprechen uns nicht so an. Und wir lesen weiter und wir lesen weiter. Und viel später kommen wir in Situationen, wo wir einen Rat brauchen, wo wir eine Antwort brauchen, wo wir Weisheit brauchen. Und plötzlich ist da ein Gedanke in uns. Das und das sollte ich tun. Und irgendwann wird mir klar, das ist nicht einfach nur ein Gedanke. Das habe ich doch schon mal irgendwo gelesen. Wo war das? In seinem Wort, in der Bibel. Der Heilige Geist nimmt das, was wir gehört haben, was wir gelesen haben und macht uns das lebendig und erinnert uns daran, wenn wir das brauchen. Amen. Wenn wir es brauchen. Halleluja. Und deswegen müssen wir mit einer bestimmten Einstellung an dieses ganze Thema rangehen. Wenn du eine Bibel dabei hast, schlag mal bitte auf 1. Petrus Kapitel 2. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 2. Wir haben vorhin Matthäus 4, Vers 4 gelesen, wo Jesus das Wort Gottes mit natürlicher Nahrung vergleicht, mit Brot vergleicht. Petrus macht einen ähnlichen Vergleich. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 2, da sagt er, und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachst zur Rettung. Petrus sagt, seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Petrus spricht hier weder über Muttermilch noch über Kuhmilch. Und er spricht auch nicht über Joghurt oder Käse. In anderen Übersetzungen In anderen Übersetzungen, zum Beispiel in der Schlachterübersetzung, heißt es, seid begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch des Wortes. Wie ist es in der spanischen Übersetzung? Steht da Milch des Wortes oder nur Milch? Okay. Ja, es gibt andere Übersetzungen, wo es heißt, seid begierig nach der Milch des Wortes. Damit ist das Wort Gottes gemeint. Geistliche Milch. Okay, auch eine gute Übersetzung. Sehr gut. Jawohl. Geistliche Milch. Ja, also es geht nicht um was Natürliches, sondern es geht um geistliche Nahrung. Und was sagt Petrus darüber? Er sagt, seid begierig. Seid begierig. Entwickelt eine Begierde danach. Entwickelt eine Begierde danach. Warum? Damit ihr durch sie wachst zur Rettung. Wir sollen geistlich wachsen, wir sollen geistlich uns entwickeln, wir sollen geistlich heranwachsen. Ihr Lieben, das geschieht nicht von alleine. Und wenn du sagst, ja, die natürliche Entwicklung geschieht ja auch von ganz alleine, dann bist du in einem großen Irrtum. Wenn ein Baby nicht ernährt wird, wenn sich um ein Baby nicht gekümmert wird, dann stirbt es. Wenn ein Kind nicht gelehrt wird und nicht erzogen wird und nicht versorgt wird, dann wird es nie zu einer reifen Persönlichkeit werden. Amen. Die Entwicklung findet natürlich statt, die ist in jeden Menschen hineingelegt, aber sie geschieht nur dort, wo sie entsprechend gefördert wird. Und Nahrung spielt eine ganz große Rolle dabei. Und geistlich ist es ganz genauso. Wir werden nicht von allein geistlich erwachsen. Wir werden nicht von allein geistlich reif. Sondern es geschieht dadurch, dass wir uns dem Wort Gottes aussetzen. Dadurch, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Das Wort Gottes, das Reden Gottes verändert uns. Es verändert uns, es verändert unser Denken. Es lässt uns heranreifen. Es verändert unser Wesen. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Ihr sollt auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst. Das hat mit uns zu tun, dass wir eine Einstellung entwickeln, von Gott zu hören. Wir leben in einer Zeit, wo Gott in fantastischer Art und Weise am Wirken ist. Und es ist, im Moment wird viel über Erweckung gesprochen und viel über Hunger nach Gott gesprochen. Und genau das ist ein extrem wichtiger Aspekt. Wenn du sagst, oh, ich habe Hunger nach Gott, ja, erlaube, dass er den Hunger stillt durch sein Wort. Amen. Wenn wir sagen, wir haben Hunger nach Gott und bringen uns nicht selbst in eine Position, wo er diesen Hunger stillen kann, dann sind wir nicht wirklich hungrig nach Gott, dann sind wir noch hungrig nach einer Gänsehaut. Amen. Kannst du das übersetzen? Weißt du, was Gänsehaut ist? Emotionale Erfahrung. Seid begierig. Lasst uns begierig sein. Nach der Milch des Wortes. Herr, rede du zu mir. Rede du zu mir. Halleluja. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, damit ihr durch sie wachst zur Rettung. Diese Stelle kann verwirrend sein. Denn wir haben immer gehört, dass wir errettet worden sind an dem Tag, als wir Jesus als Herrn angenommen haben. Und das stimmt. Aber dieses Wort Rettung im Griechischen bedeutet mehr als nur diese einmalige Erfahrung. Dieses Wort Rettung bedeutet auch Heilung, auch körperliche, physische Heilung. Dieses Wort Rettung bedeutet Befreiung. Befreiung. Ich glaube, es schließt ein, Befreiung von falschen, schlechten Gewohnheiten. Befreiung von unbiblischen Gedanken, Gedankenmustern. Paulus nennt es Bollwerke, Festungen in unserem Denken, die niedergerissen werden müssen. Das geschieht durch das Wort. Und diese Art von Errettung ist ein Prozess. Diese Art von Errettung ist ein Prozess. Und es geschieht dadurch, dass wir uns dem Wort Gottes aussetzen. Dadurch, dass wir begierig sind nach dieser Milch des Wortes, nach dieser guten geistlichen Speise. Lasst mich euch eine andere Stelle zeigen in Apostelgeschichte Kapitel 20. Seid ihr bei mir? Merkt ihr, wie der Heilige Geist an unserem Herzen zieht? Merkt ihr das? Ja? Uns ermutigt, wie in uns dieser Appetit aufsteigt, dieser gesunde Appetit nach dem Wort Gottes, von Gott zu hören, mit Gott Gemeinschaft zu haben. Apostelgeschichte 20. Paulus besucht die Gemeinde in Ephesus. Und er weiß, das wird sein letzter Besuch sein. Er hat diese Gemeinde gegründet. Er hat sein Herz in diese Gemeinde investiert. Die Bibel sagt, dass er 2 Jahre lang täglich in Ephesus gelehrt hat. Vielleicht war das die erste Bibelschule, ich weiß es nicht. Und dadurch die ganze Region das Wort Gottes hörte. So, das war also ein ganz wichtiges Projekt für ihn. Und sein Herz ist schwer, weil er weiß, dass es sein letzter Besuch in der Gemeinde ist dort. Und das Herz der Leute ist auch schwer. Und Paulus hält eine Abschiedsrede. Und in dieser Abschiedsrede, zum Ende dieser Abschiedsrede, sagt er folgende Worte, Apostelgeschichte 20, Vers 32. Apostelgeschichte 20, Vers 32, sagt er, und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Er sagt, ich befehle euch Gott an. Mit anderen Worten, mein Werk hier ist erfüllt. Gottes Werk geht weiter. Gottes Werk geht weiter. Und ich gebe euch in die Hände Gottes. Gott wird weiter in euch wirken. Aber dann sagt er was ganz wichtig. Er sagt, ich befehle euch dem Wort seiner Gnade. Ich bin nicht mehr hier, aber sein Wort ist nach wie vor lebendig. Und sein Wort wird weiter in euch wirken. Er sagt, sein Wort, das die Kraft hat. Das Wort Gottes ist nicht nur Idee. Das Wort Gottes ist nicht nur Gedanke. Das Wort Gottes enthält Kraft. Das Wort Gottes enthält Kraft. Als Gott sprach in der Schöpfung, da war es da. Das Wort Gottes hat Kraft. Oh meine Güte, ich sehe noch so viele Baustellen in meinem Leben. Es gibt noch so viele Bereiche, wo ich Veränderung brauche. Es gibt noch so viele Bereiche, wo ich immer wieder Dinge falsch mache, in Sünde falle. Lieber Bruder, liebe Schwester, das Wort Gottes hat Kraft. Das ist eines der größten Probleme, dass Menschen anfangen, Jesus nachzufolgen und sie empfangen ein neues Leben und sie empfangen Vergebung ihrer Schuld. Und dann versuchen sie, ihr Leben jetzt zu ändern, ihr Leben den Maßstäben Gottes anzupassen, aus eigener Kraft. Das war das Problem der Gemeinde in Galatien. Das ist das Hauptthema des Galaterbriefs. Ihr habt im Geist angefangen. Wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden? Veränderung kommt nicht dadurch, dass ich mir Mühe gebe. Veränderung kommt nicht dadurch, dass ich mich anstrenge. Veränderung kommt nicht dadurch, dass ich mich ganz doll zusammenreiße. Dadurch werde ich nicht zu einem guten Nachfolger Jesu. Dadurch werde ich höchstens zu einem guten Pharisäer. Veränderung kommt durch die Kraft des Wortes. Die Kraft des Wortes Gottes. Paulus wusste das. Und er sagt, ich befehle euch dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen. In der neuen evangelistischen Übertragung, auch eine sehr gute Übersetzung, heißt es, und nun vertraue ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an, das die Kraft hat, euch im Glauben wachsen zu lassen. Das ist genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Und euch das Erbe unter denen zu geben, die auch zu seinem heiligen Volk gehören. Neue Genfer Übersetzung. Und nun vertraue ich euch Gott und der Botschaft von seiner Gnade an. Diese Botschaft hat die Macht, euch im Glauben zu festigen, sodass ihr zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, das ewige Erbe erhaltet. Es heißt, das Wort hat die Kraft, euch aufzuerbauen. Das Wort wird euch im Glauben wachsen lassen. Das Wort wird euch im Glauben festigen. Das alles spricht über die gleiche Sache. Das Wort Gottes ist wirksam in uns. Es ist wirksam in uns. Kannst du Amen sagen? Das Wort Gottes ist wirksam in uns. Aber, in Sprüchen gibt es eine Stelle, wo das Wort Gottes mit Medizin verglichen wird. Und mit Medizin ist das so eine Sache. Ich habe neulich schon darüber gesprochen. Eine Medizin ist nicht wirksam, weil sie dir der Arzt verschreibt. Eine Medizin ist nicht wirksam, weil du zur Apotheke gehst und die Medizin kaufst. Eine Medizin ist nicht wirksam dadurch, dass du sie auf deinen Nachttisch stellst. Ich habe die Medizin. Ich habe sie. Ich habe sie gekauft. Aber es hat sich nichts geändert. Ja. Und wenn wir dann zurückgehen zum Arzt und ihm das so sagen, dann sagt er, ja, haben Sie die Medizin eingenommen? Haben Sie die Medizin angewendet, so wie ich gesagt habe? 3-mal am Tag eine halbe Kapsel oder 5 Tropfen oder was weiß ich, was es für Medizin ist. Und wenn wir das nicht getan haben, dann wird diese Medizin ihre Kraft, ihre Wirkung nicht entfalten. Die Bibel ist kein Zauberbuch. Die Bibel hat nichts Magisches irgendwo an sich, wenn wir sie nachts unter unser Kopfkissen legen, bei Vollmond, ja, dann wird sie etwas in uns bewirken. Das ist der größte Blödsinn, den es gibt. Es ist genauso, als wenn wir denken, wir stellen die Medizin, die der Arzt uns verschrieben hat, auf den Nachttisch neben unser Bett und wir denken, dass sie etwas bewirken wird. Sie wird nichts bewirken, ihr Lieben. Nur die Medizin, die wir den Anweisungen gemäß einnehmen, wird in unserem Körper etwas bewirken. Amen. Das führt uns zu der Frage, gibt es für diese Medizin irgendwelche Anweisungen? Gut, dass du fragst. Sprüche, Kapitel 4. Sprüche ist im Alten Testament. Direkt nach dem Psalm. Wenn du deine Bibel genau in der Mitte aufschlägst, findest du normalerweise die Psalmen, direkt dahinter sind die Sprüche. In den Sprüchen finden wir Gottes Weisheit für viele, viele Bereiche unseres Lebens. Viele Aussagen in den Sprüchen sind sehr, sehr praktisch, sehr, sehr praktische Anwendungen für unser Leben. Anwendung für den Umgang miteinander, Anwendung oder praktische Anwendung für Beziehungen, für Ehe, für Treue in der Ehe, für Arbeit, wie wir arbeiten sollen. Viele, viele praktische Dinge. Gottes Weisheit. Und unter anderem finden wir da auch einige Stellen, die uns ganz klar sagen, wie wir diese Medizin anwenden sollen. Möchtest du wissen, wie sie wirkt? Ja? Schau, wir müssen wissen, wie die Medizin angewendet wird. Wenn der Arzt dir eine Salbe verschreibt, die du irgendwo draufschmieren musst, dann hilft es nichts, wenn du einen Löffel nimmst, ja, und jeden Morgen zu deinem Kaffee einen Löffel von der Salbe isst. Ein Arzt spricht aus Erfahrung. Und das kann sogar schädlich sein, ja? Und die Leute kommen zurück zum Arzt und sagen, Herr Doktor, hier mit meiner Haut hat sich überhaupt nichts geändert, aber ich habe jetzt ständig noch Durchfall dazu. Ja? So, wie müssen wir die Medizin einnehmen? Wie sollen wir mit dem Wort Gottes umgehen? Seid ihr bereit? Sprüche 4. Sprüche 4, Vers 20. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Nummer 1. Das sind 4 Punkte insgesamt. Ja. Nummer 1, auf meine Worte achte. Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Bei uns zu Hause gibt es manchmal Konflikte in dieser Art, dass meine Frau sagt, wo ist denn das Brot? Und ich sage, welches Brot? Und sie sagt, das Brot, das du mitbringen solltest. Ich sage, woher soll ich wissen, dass ich Brot mitbringen soll? Ja, das habe ich dir doch gesagt. Und ich sage, na, du hast mir nichts gesagt, dass ich Brot mitbringen soll. Wie soll ich das wissen? Und dann kommen dann entweder die Kinder ins Spiel, die dann entweder sagen, doch, sie hat dir das gesagt. Oder die sagen, nee, ich habe das auch nicht gehört, du wolltest das vielleicht sagen. Aber das Problem ist, dass wir tatsächlich immer wieder Sachen zueinander sagen und wir hören aber nur mit halbem Ohr zu. Ohne Aufmerksamkeit, weil so viele andere Dinge in unserem Kopf rumschwirren. Wenn du zu dem Wort Gottes gehst, schalt den Fernseher aus, schalt Facebook aus, schalt den Computer aus, schalt aus, was auch immer dich ablenkt. Und sagt, Herr, Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Du hast meine volle Aufmerksamkeit. Und vielleicht ist es so, dass selbst wenn der Computer und der Fernseher und alles andere aus ist und um uns rum Stille ist, dass in uns drin noch ein riesiger Lärm ist von allen möglichen Stimmen, die in unserem Kopf sind. Und es ist manchmal nötig, dass wir diese Stimmen zur Ruhe bringen. Uns auf den Herrn konzentrieren. Einfach Zeit nehmen, ihn anzubeten. Vielleicht eine Zeit in neuen Sprachen beten. Einfach zur Ruhe kommen. Bis wir sagen können, Herr, du hast meine volle Aufmerksamkeit. Mein Sohn, auf meine Worte achte. Nummer 2, meinen Reden neige dein Ohr zu. Wir sollen unser Ohr neigen zu seinem Reden. Das bedeutet zweierlei. Sich zu neigen ist ein Akt der Demut. Gott ist nicht unser Kumpel. Natürlich ist er unser Vater. Natürlich möchte er unser Freund sein. Aber er ist immer noch Gott. Er ist immer noch Gott. Er ist nicht unser Kumpel. Er weiß es besser als wir. Selbst wenn wir denken, wir wissen es, wissen wir es nicht immer. Häufig wissen wir es nicht. Herr, warum hast du es mir nicht gesagt? Weil wir eine Haltung von Stolz sind, Überheblichkeit. Ich kann es, ich weiß es. Und weißt du was? Das ist die Einstellung dieser Welt, das ist der Geist dieser Welt. Ich krieg's alleine hin. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche deinen Rat nicht, Gott. Meinen Reden neige dein Ohr zu. So, das heißt, wir demütigen uns vor Gott und wir sagen, Herr, du weißt so viel mehr als wir. Lehre uns. Lehre mich. Selbst die Dinge, von denen ich denke, dass ich sie weiß, lege ich beiseite und sage, Herr, lehre du mich. Das ist das eine, was es bedeutet, das Ohr zu neigen. Das andere, wenn Benjamin jetzt zu mir reden würde und alle anderen würden auch reden, wäre es sehr schwierig, ihn zu verstehen. Versteht ihr, was ich meine? Diese Welt ist voller Stimmen. Diese Welt ist voller Stimmen. Und ich meine nicht nur das Radio und den Fernseher, sondern genauso die Sachen, die wir lesen, unsere Erfahrungen. Unser Körper hat eine Stimme. Unsere Seele hat eine Stimme. Das ist die Stimme unseres Gefühls. Es gibt eine Stimme, das ist die Stimme unserer Lust. Der sollten wir nicht nachfolgen. Die Stimme der Lust war die Stimme, die Eva verführt hat. Ja, und sie sah, dass es schön war, dass die Frucht schön war. Ja, gut für die Augen. Ja, komm, iss davon. Das ist eine tolle Erfahrung, die du da machen wirst. Diese Welt ist voll mit allen möglichen Arten von Stimmen. Und Gott redet nicht zu mir. Weißt du was? Gott redet die ganze Zeit. So oft kommen Leute zu mir und sagen, oh, wie kann ich die Stimme Gottes hören? Oh, Gott redet nicht zu mir. Gott redet die ganze Zeit. Er sagt vielleicht nicht immer das, was wir gerne hören möchten. Aber er redet die ganze Zeit. Aber um ihn zu hören, müssen wir unser Ohr neigen. Wenn ich mein Ohr ganz dicht an den Mund von Benjamin halte, dann könnt ihr alle reden. Ich würde ihn hören, selbst wenn er flüstert. Amen? Ich würde ihn hören, selbst wenn er flüstert. meinen Reden neige dein Ohr zu. Worüber sprechen wir? Wir sprechen darüber, wie wir das Wort Gottes behandeln sollen. Nächster Vers. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Das ist jetzt das Nächste. So, wir haben gehört, wir haben mit Aufmerksamkeit gehört, wir haben dem Wort unser Ohr zugeneigt und als Nächstes sagt er, lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Erinnert euch, vor einiger Zeit haben wir in Jakobus gelesen, diesen Mann, der sein Angesicht im Spiegel anschaute und dann vergessen hat, wie er gestaltet war. Ja, das ist derjenige, der sein Haus auf den Sand gebaut hat. Wir sollen das Wort Gottes nicht von unseren Augen weichen lassen. Wir sollen es uns immer vor Augen halten. Wenn Gott zu dir redet, verliere es nicht. Verliere es nicht. Lass mich euch was zeigen. Ich habe hier ein Notizbuch, ganz altmodisch. Ihr dachtet, ich bin voll elektronisch, ne? Aber nein, ganz altmodisch, altmodisches Notizbuch. Und wann immer Gott zu mir redet, ist das in einem Gottesdienst, ist das in einer Gebetszeit, häufig schreibe ich es mir auf und es ist gut, das ist gut und das ist wichtig. Manchmal ist es notwendig, das sich auf einen kleinen Zettel zu schreiben, auf eine kleine Karte zu schreiben. Nur einen Vers. Leg ihn in dein Portemonnaie, leg ihn in dein Handy, kleb ihn an deinen Spiegel im Badezimmer. Tu ihn irgendwo hin, wo du während des Tages immer wieder drauf schaust. Lass das Wort Gottes nicht von deinen Augen weichen. Bewahre es. Amen. Bewahre es. Vor, weiß ich, 3-4 Wochen hatten wir hier so eine spezielle Zeit des Lobpreises und Gebets am Samstag. Und Gott hat so viel zu mir geredet. Und Gott hat so viel, und ich habe mir das alles aufgeschrieben. Ich bin so dankbar, dass ich ein Notizbuch dabei hatte. Und das war so wichtig für mich. Wenn wir so Zeiten mit Gott verbringen, bring dein Notizbuch mit. Du sagst, ich habe kein Notizbuch. Kauf dir eins, sie sind nicht teuer. Wünsch dir eins zu Weihnachten. Aber hab irgendwas, wo du Sachen aufschreiben kannst, die du von Gott gehört hast. Und dann geh dahin zurück. Geh dahin zurück, lass es nicht von deinen Augen weichen. Zweiter Teil, das ist also jetzt Nummer 3. Bewahre sie im Inneren deines Herzens. Weißt du, was bewahren bedeutet? Es bedeutet beschützen. Es bedeutet beschützen. Jesus erzählt in einem Gleichnis davon, dass der Sämann Samen auf das Land wirft. Später erklärt er dieses Gleichnis und er sagt, der Same ist das Wort. Und dann sagt Jesus, mancher Same fällt auf einen Boden, der hart ist und die Vögel kommen und picken ihn wieder weg. Wenn wir das Wort Gottes gehört haben, wenn wir von Gott gehört haben, dann ist es unsere Aufgabe, das Wort in unserem Inneren zu beschützen und zu bewahren. Und wenn auch immer etwas geschieht oder wann immer sich eine Stimme erhebt, egal ob es eine hörbare Stimme ist oder einfach nur eine virtuelle Stimme, ja, die dem Wort Gottes entgegensteht, dann lass uns das Wort Gottes behüten. Dann lass uns nicht sagen, oh ja, Gott hat es zwar gesagt, aber jetzt scheint es ja doch nicht so zu sein. Lass uns das Wort Gottes behüten. Lass uns eher unsere Erfahrung anzweifeln, als dass wir das Wort Gottes anzweifeln. Lass uns das Wort Gottes behüten und bewahren in unserem Inneren. Warum? Vers 22. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Hier erfahren wir, warum wir so mit dem Wort Gottes umgehen sollen. Das Wort Gottes ist Leben. Für wen? Für die, die sie finden. Für die, die sie finden. Wir müssen das Wort Gottes finden. Wir müssen bereit sein, uns auf die Suche zu machen. Zu sagen, Herr, rede du zu mir. Rede du zu mir. Offenbare mir Wahrheit, Herr. Lass mich dich kennenlernen. Ich möchte mehr sehen, wie du bist. Ich möchte deine Wege sehen und verstehen und gehen. Und ich brauche diese Kraft dazu, die von dir kommt. Und ich möchte verwandelt werden in dein Ebenbild. Ich möchte dir ähnlicher werden. Wie geschieht es? Wo kommt die Kraft dafür her? Ja. Leben sind sie denen, die sie finden. Was hat Jesus gesagt? Meine Worte sind Geist und sind Leben. Amen. Es ist mehr als nur Gedanke. Es ist mehr als nur Idee. Es ist Kraft. Es ist Leben. Es ist Leben und es ist Heilung. Ja? Heilung für ihr ganzes Fleisch. Das Wort Gottes ist heilsam, auch für unseren Körper. Es ist heilsam für unseren Körper. Und das ist ein super wichtiger Aspekt, der in manchen christlichen Kreisen vernachlässigt wird. Wir können das Wort Gottes einnehmen wie Medizin. Und es verändert Dinge in uns. Es gibt ein wunderschönes Minibuch von Kenneth Hagin, das heißt Gottes Medizin. Und da schreibt er über diese Dinge und er schreibt über Erfahrungen, die er damit gemacht hat. Manchmal denken wir, oh, wenn wir Heilung brauchen, ja, dann müssen wir zum Pastor kommen und der legt uns die Hände auf und betet für uns. Und das ist gut und richtig und biblisch. Aber es gibt andere Wege. Es gibt andere Wege. Es gibt bestimmte ich weiß nicht, ob man das Medikamente nennen kann, irgendwelche Kapseln mit Vitaminen und sonst was für Stoffen und Omega-3-Fettsäuren und was weiß ich. Was? Dankeschön. Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Und das ist nicht unbedingt eine Medizin, die wir nehmen, weil wir krank sind, sondern das ist wie eine Art Medizin, die wir nehmen, um unser Immunsystem zu stärken. Amen. Lasst uns das genauso tun mit dem Wort Gottes. Lasst uns nicht erst warten, bis das Problem kommt. Und dann, oh, jetzt brauche ich aber ganz dringend die Medizin. Ja. Ja, dann sagt der Doktor vielleicht, ja, in 6 Wochen habe ich einen Termin. Oder in 8 Wochen. Weiß nicht, wo du jetzt stehst. Nein, nein. Lasst uns diese Medizin, Gottes Medizin, regelmäßig einnehmen, wie Nahrungsergänzungsmittel. Für geistliche und körperliche Gesundheit und Fitness. Amen. Amen. Lasst uns zusammen beten. Ihr könnt aufstehen, wenn ihr möchtet. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns liebst. Wir danken dir dafür, dass du ein redender Gott bist. Wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir danken dir, dass wir die Bibel haben können. Und wir danken dir, dass du durch dein Wort zu uns redest. Vater, bitte vergib uns, wo wir nicht begierig waren. Wo wir nicht begierig waren nach dieser guten und gesunden und unverfälschten Milch. Wo wir nachlässig gewesen sind. Und wir wenden uns jetzt davon ab. Wir wenden uns jetzt davon ab, Herr. Wir wollen deinem Wort volle Aufmerksamkeit zuwenden. Wir wollen begierig sein danach, Herr. Wir wollen begierig sein, weil wir glauben, dass du zu uns redest durch dein Wort. Weil wir glauben, dass deine Worte Geist und Leben sind. Dass sie uns lebendig machen. Weil wir glauben, dass deine Worte voller Kraft sind. Weil wir glauben, dass sie etwas bewirken in uns, wenn wir sie zu uns nehmen, wenn wir sie aufnehmen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns dabei hilfst, Gewohnheiten zu entwickeln. Gewohnheiten zu entwickeln, regelmäßig das Wort Gottes in uns aufzunehmen. Das Wort Gottes vor unseren Augen zu behalten, es zu bewahren in unserem Herzen, es zu beschützen. Hilf uns dabei. Mach du es uns lebendig. Öffne du unsere Augen. Und wir danken dir dafür, dass du es tust. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du alles getan hast, dass du uns alles gegeben hast, was notwendig ist. Damit wir geistlich heranreifen, dass wir geistlich zur Reife kommen, dass wir geistlich erwachsen werden. Danke, Herr. Und jetzt hilf uns, dass wir das tatsächlich gebrauchen, dass wir das tatsächlich tun. Danke, Herr. Amen. Amen.